Ich freue mich sogar ein bisschen mehr als nur ein bisschen, euch heute Morgen zu sehen. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr mir zuhört. Schön, dass ich predigen darf. Ich fange mal bei mir persönlich an. Das ist immer gut, wenn die Leute erstmal über sich reden. Wir hatten als Familie eine schöne Woche Urlaub. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit und wir haben das sehr genossen. Und vor meinem Urlaub war ich auf Pastorenstudientagung. Auch das habe ich sehr genossen und auch das war eine schöne Zeit. Außer mir waren da noch 61 weitere Kollegen, da muss ich jetzt mein Skript korrigieren. Wir waren 62 insgesamt. Das ist unser Baden-Württemberg-Rekord. Also wir haben heute Morgen, glaube ich, irre viele Gäste da. Finde ich ganz großartig. Wollt ihr einmal aufstehen, dass man das einmal sieht, wenn ihr wollt? Ihr dürft auch sitzen bleiben. Aber ich habe einfach nur gemerkt heute Morgen, einige Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe. Cool, dass ihr da seid. Total schön. Ich nehme euch mal ein bisschen mit rein. Ist ja eine Baptistengemeinde hier, EFG. Das heißt, das war auch Pastorenstudientagung von unserem Bund in Baden-Württemberg. Und da sieht man immer so ein bisschen, was passiert eigentlich auch gerade so auf überregionaler Ebene. War ganz spannend, weil es ging auch um die Frage, Gemeinden mit Zukunft, wie geht es eigentlich weiter? So, was braucht eigentlich jetzt auch Gemeinde, um fit für die Zukunft zu werden? Wir hatten zwei total spannende Referenten da, den Lothar Kraus und den Alexander Gard. Beide, also der eine Landeskirchler und ist aber mit dem Thema unterwegs, wie kann sich Kirche erneuern? Total spannend. Und der andere ist der Autor von Leiterblock. Und das Ehepaar Kraus, die haben in ihrem Leben, ich glaube, 7 Gemeinden immer wieder neu angefangen, immer wieder Gemeinden aufgepäppelt. Und sind der Frage nachgegangen, was braucht Gemeinde, dass sie wieder lebendig wird. Also war eine total spannende Tagung. Was ich jetzt einfach mal noch zu der Tagung sagen möchte, unser Bund lebt. Das klingt banal, aber das war für mich eine schöne Erkenntnis. Da war ein Hunger spürbar bei der Tagung, da war ein Suchen, ein Aufleben, da war eine gemeinsame Mitte zu spüren. Da waren 20 junge neue Gesichter dieses Jahr dabei. Und das sage ich als inzwischen schon Oldie bei der Runde. 20 von 60, die dieses Jahr zum ersten Mal dabei waren. Die waren nicht alle jung, die waren teilweise auch einfach neu in Baden-Württemberg, aber die meisten davon waren jung. Als ich vor 7 Jahren mit dazu kam, die Zeit vergeht, unglaublich, gell? Ich als Jugendreferent vor 7 Jahren das erste Mal mit dabei war, die Jugendreferenten waren eigentlich zum größten Teil noch gar nicht eingeladen, da war ich der Jüngste in der Runde. Dann haben die mich in die Studientagung gewählt, weil sie gesagt haben, ein junges Gesicht, den wählen wir jetzt gleich mal hier quasi in den Vorstand, der die Tagung organisiert, damit das Ding mal irgendwo sich verjüngen darf. So, und ich kam mir vor wie bei einer Seniorenveranstaltung. Also, ich weiß, warum ich es mache und ich mache es gerne. Aber es hat sich ein bisschen nach Ausverkauf angefühlt. Lauter so Babyboomer, wo du genau weißt, die haben jetzt noch ein paar Jahre, dann gehen die in Ruhestand. Und wenn du einmal so durch die Reihen durchgeguckt hast, hast du gedacht, boah, dann stirbt das Ding aus. Was kommt denn danach? Und andere Landesverbände haben teilweise wirklich zu kämpfen. Aber dass jetzt bei uns in Baden-Württemberg dieses Jahr 20 junge neue Gesichter eingestiegen sind, dass wir so viele auf dieser Tagung waren wie noch nie und dass da ein, ja, hier bewegt sich was und wir wollen nach vorne als Gemeinden spürbar war. Das ist mehr als das, was wir machen können. Da bewegt Gott was. Und das hat mich inspiriert, wo die letzten Jahre auch abends oft dann, also ein wichtiger Teil von so einer Tagung, das eine wichtige sind die Referenten, das andere ist, dass man mit Kollegen abends zusammensitzt. Also das hat sowas Lehrerzimmergespräche, danke, genau. Und diese Lehrerzimmergespräche, die brauchen die Pastoren irgendwo auch mal. Und da hast du die letzten Jahre, hat man immer so ein bisschen gespürt, der eine oder andere war ein bisschen frustriert, fertig, hat das gebraucht, dass man ihn irgendwo aufbaut. Das ist alles ja auch ein Gradmesser dafür, was gerade in Gemeinden los ist. Und dieses Jahr zu spüren, dass da ganz viel Begeisterung ist, ganz viel Aufbruch, ganz viel Inspiration, ganz viel offene Klarheit. Ganz viele Menschen, die sagen, ich weiß, warum ich das mache und ich mache das gerne. Das war total schön und auch total inspirierend für mich. Und das hat mich auch nochmal inspiriert, jetzt diesem Thema weiter nachzugehen. Übrigens auch Lothar Kraus, der es auch davon hatte, dieses Feuer weiter zu schüren. Und zu sagen, ja, warum machen wir das eigentlich? Und deshalb möchte ich in eine Predigtreihe einsteigen, zu der mich unser einer Referent, eben Lothar Kraus, auch mit animiert hat. Aber auch meine Tochter so ein bisschen inspiriert hat. Beide haben nämlich gerade was gemeinsam. Beide haben uns die Frage gestellt, warum? Das ist eine super Frage. Vor allem, weil die Frage kann man immer weiter stellen. Warum? Warum? Und wenn du beim ersten Mal noch eine Antwort geben kannst, dann kann man weiter nachhaken und wieder warum fragen. Ich frage das auch gern. Ich möchte die Frage nicht hinten anstellen, sondern ich möchte sie für uns als Gemeinde stellen. Und ich möchte sie, glaube ich, auch immer mal wieder aufgreifen. So im Alltag. Weil ich glaube, wenn wir das Warum sauber klären, dann wissen wir auch, was wir machen und warum wir es machen. Also, warum wir es machen, ja? Aber dann klärt sich von da weg das Was und das Wie. Ganz oft als Gemeinden gehen wir aber nur ans Wie ran. Also was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen jetzt mal was machen. Wir müssen mal eine neue Veranstaltung haben. Warum eigentlich? Und wir tun als Gemeinde manche Dinge, für die wir das Warum im Hintergrund längst geklärt haben. Das ist ganz klar, das machen wir seit 30 Jahren so. Deshalb ist das Warum auch gar nicht mehr die vordringliche Frage. Deshalb geht es mir auch gar nicht darum, die Frage zu klären, sondern die Frage immer mal wieder in die Mitte zu stellen. Und zu sagen, wir schauen uns das nochmal an. Warum machen wir es eigentlich? Es gibt ja gute Gründe, warum ich Pastor bin und nicht Einzelhandelskaufmann. Nichts gegen Einzelhandelskaufmänner. Aber ich weiß, warum ich Pastor bin. Und es gibt gute Gründe, warum ich heute Morgen hier stehe und gerne predige. Und ich habe es schon ein paar Mal erzählt, meine Jugend mal wieder zu bemühen und den Running Gag, den wir da immer hatten, der Hauptgrund ist nicht, dass ich dafür bezahlt werde. Das ist der Nebeneffekt. Dass wir was brauchen, wovon wir auch leben können, ist richtig. Aber wir müssen trotzdem wissen, wofür wir leben. Sondern diese Frage nach dem Warum, die kann auch ganz schön anstrengend sein. Weil Lia zum Beispiel ist jetzt nie mit der Antwort zufrieden. Warum ist XY eigentlich so? Keine Ahnung. Irgendwie muss es ja sein. Warum heißt eigentlich Brücke, Brücke? Willst du das jetzt etymologisch aufgeschlüsselt haben? Oder wie soll man die Sache rangehen? Irgendwie muss das Ding ja heißen. Aber warum? Ja, gute Frage. Und so oft Kinder diese Frage stellen, haben wir als Erwachsene, glaube ich, manchmal verlernt, sie zu stellen und die Antwort ernst zu nehmen. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir ganz vielen Zwängen unterliegen und dass wir das sowieso wissen, dass es so ist. Wir kriegen auf die Frage manchmal keine vernünftige Antwort. Und dann hören wir auf, die Frage zu stellen. Und ich glaube, wir müssen diese Frage aber wieder neu lernen, vor allem da, wo es um Sinn oder Unsinn geht, unseres Lebens zu stellen. Wenn du deinen Chef bei jeder Frage, die er dir überträgt, fragst, warum soll ich das machen? Dann wird er dir das vermutlich relativ schnell als Mangel an Motivation auslegen. Selbst wenn es gar nicht so gemeint war, ja? Aber wir sollten sie vielleicht im Hintergrund mitlaufen lassen. Mal mindestens an den Stellen, wo wir es für uns selber stellen. Es macht den Unterschied zwischen Leidenschaft und Routine. Wenn ich weiß, warum ich etwas mache, dann mache ich es mit dem Herzen. Und wenn ich mich das eigentlich selber frage, warum ich das machen sollte und darauf keine Antwort kriege, dann schlägt Pareto voll zu. Also dann mache ich so mit 20% und hoffe, dass das Ergebnis dann irgendwo gut genug ist. Oder vielleicht noch nicht mal das. Aber die Sachen, wo ich das Warum für mich geklärt kriege und sage, ja, das ist richtig, da will ich auch voll reingehen. Wir haben als Gemeinde, was das angeht, eigentlich so einen eingebauten Lösungsmechanismus. Das ist voll cool. Wir sind eine Freikirche. Das heißt, alles, was wir tun, basiert auf Freiwilligkeit. Spenden, Mitarbeit, kommen, Zuhören. Anbetung. Alles ist am Ende eine persönliche Entscheidung. Und das ist eigentlich ist das ein richtig gut, eine richtig gut eingebaute Schranke. Weil wer das nicht will, macht es einfach auch nicht. Das steckt schon im Namen. Das ist eigentlich ein irrer Vorteil. Wir tun eigentlich automatisch nur Dinge, die uns überzeugen. Sonst würden wir sie nicht tun. Also wir leben unsere Vision. Zumindest theoretisch. Sonst würden wir es ja nicht tun, oder? Ich glaube, wir müssen uns das auch immer wieder vor Augen führen, dass es so ist. Dass es so ist. Und dass da, wo wir das nicht tun, wir auch ganz ehrlich fragen müssen, warum nicht? Und lasse ich es dann vielleicht auch einfach besser. Und natürlich ist es auch hier so, dass wir gewissen Zwängen und Dingen unterliegen als Gemeinde. Das ist auch absolut nötig, finde ich. Und trotzdem können Routinen, obwohl ich Routinen mag, ich finde es gut, wenn man nicht immer alles jede Woche neu erfinden muss, können Routinen an manchen Stellen auch Freiwilligkeitskiller sein. Das siehst du dann, wenn so eine Gemeinde in so eine Gemeindeerschöpfung reingleitet. Und du das Gefühl hast, alle tun eigentlich gerade nur noch, weil es am Leben erhalten werden muss. Jetzt haben wir eine Phase hinter uns, wo ich sagen würde, da haben wir das ein Stückchen erlebt. Da sind plötzlich Leute weggebrochen. Und da sind plötzlich Dinge nicht mehr von selbst passiert. Und dann sind andere eingesprungen und haben Dinge übernommen. Und das finde ich absolut großartig. Aber wir sollten dieses Warum klären. Also entweder sollten die Leute, die das tun, für sich klären, ist das wirklich mein Platz? Warum mache ich das? Oder wir müssen vielleicht auch bereit sein, Dinge nicht zu tun. Ich finde es besser, wir tun Dinge nicht und tun dafür die Dinge, die wir tun wollen, überzeugt. Als wir tun alles Mögliche, einfach nur, damit es passiert. Und ich glaube, nichts taugt besser, um die eigene Leidenschaft wiederzuentdecken, als jemand, der über seine Leidenschaft spricht. Weil sich das eben nicht planen lässt. Das lässt sich auch nicht einfach auf dem Papier erfinden und dann kann einer sagen, so, jetzt müsst ihr es alle gut finden. Ich habe bei der Tagung mal wieder gemerkt, dass es Menschen sind, die mich inspirieren. Dass es Menschen sind, die mich mitnehmen. Wo ich denke, ja, genau dafür. Genau deshalb. Und das ist eigentlich auch das Großartige von Gemeinde, nämlich dass Gott Menschen zusammenstellt, die miteinander unterwegs sind. Und dass genau da, wo das passiert, Gemeinde eben auch eine gemeinsame Mitte entwickeln kann, eine gemeinsame Leidenschaft, eine gemeinsame Antwort auf dieses Warum. Wenn wir sie auch füreinander offenlegen. Simon Sinek, wem sagt der gute Mensch was? Außer dem Johannes Zipperer, dem sagt es bestimmt was. Simon Sinek? Nee? Okay, dachte ich jetzt. TED Talk. Sagen euch TED Talks was? Ja, Kurzimpulse, sehr hochkarätige Redner, kann man Karten kaufen, richtig teuer, ja. Könnt in ein krasses Konzert gehen oder ihr geht mal zu einem TED Talk-Abend und die füllen da Stadien. Weil sie auch entsprechende Leute einladen. Da ist dann vielleicht so jemand mit dabei wie, was hatte ich mir aufgeschrieben? Ich glaube, Michelle Obama war mal dabei. Ich glaube, sogar Barack Obama war mal irgendwo bei einem TED-Talk. Oder ich hatte mir irgendwo eine Liste aufgeschrieben mit Menschen, die ich auch kannte. Also Simon Sinek kennt ihr nicht, ist egal. Also kurze Impulse, meistens zu Themen wie wie Leiterschaftsfragen, aber manchmal auch andere Fragen. Es kann auch mal irgendwo gehen um globale Systeme, um globale Verantwortung oder was weiß ich. Sehr kurz aufbereitet, kurzweilig, gut erklärt, auf den Punkt gebracht. Und da gibt es einen TED-Talk, der ganz bekannt geworden ist und der ist eben von Simon Sinek, den ich nicht kannte. Der heißt Golden Circle. Und da erklärt er im Prinzip ein Marketingkonzept. Und er macht es am Beispiel von Apple auf. Deshalb machen das immer alle am Beispiel von Apple auf. Alle Pastoren finden Apple ganz toll. Ich mag Apple nicht so arg. Aber sei mal dahingestellt. Der Gedanke ist total cool. Er sagt nämlich, was erfolgreiche Firmen anders machen als andere, ist, dass sie nicht irgendwas machen, sondern im Prinzip, dass sie zuerst klären, warum machen wir das eigentlich? So, er sagt, also wir haben einen ganz großen Kreis, das ist das, was wir tun im Prinzip, das ist das, das war's. Aber was machen wir? Gottesdienste, wir sind eine Gemeinde, natürlich machen wir Gottesdienste. Ganz logisch. So, und dann sagt er, dann gibt es noch manche, die klären vielleicht noch das Wie. Wie machen wir es eigentlich? Wir machen das so, dass wir neue Leute erreichen, also machen wir es irgendwo mit einfacher Sprache, dass die neuen Leute das auch verstehen. Also noch ein Wie. Er sagt, was aber eigentlich viele Firmen nicht klären, vielleicht auch viele Gemeinden nicht klären, das ist warum. Warum machen wir das eigentlich? Und es ist eigentlich, es ist das Offensichtlichste. Aber es scheitert daran, dass wir über das Offensichtliche reden, weil wir das Offensichtliche voraussetzen. Und wir fangen ganz oft, wenn wir ein neues Konzept irgendwie entwickeln, wenn wir sagen, wir wollen als Gemeinde wachsen. Was wollen wir wachsen? Warum eigentlich? Ist egal, blenden wir aus. Ist egal, wachsen wollen wir. Und dann versucht man irgendwie vom Was rückwärts ins Wie zu kommen, anstatt dass man das Warum mal klärt. So, das ist mein Gedanke. Wir werden uns ab und zu in nächster Zeit einfach das Warum anschauen. Und ich weiß, das Warum ist eine sehr simple Frage, die uns vielleicht auch manchmal ein bisschen banal daherkommt. Aber mir geht es darum, sauber zu sagen, warum machen wir das eigentlich? An verschiedene Dinge. Warum? Und heute in Anfang, warum würde ich mich eigentlich diesem Gott verschreiben? So wie Andrea gesagt hat, man kann nicht ein bisschen schwanger sein. Und ich fürchte, man kann auch nicht ein bisschen Christ sein. So, was geht es jetzt dich an? Eigentlich ist es ja ein Konzept für Marketing oder für Leiter. Das muss vielleicht Steve Jobs im Kopf haben, aber musst du das auch? Würde ich sagen, es geht dich mindestens zwei Dinge an. Erstens, auch du bist ein Leiter. In irgendeinem Bereich deines Lebens, vielleicht in deiner Familie, mal mindestens, kleinster Kreis für dich selber. Gott hat dich dir anvertraut. Dein Leben. So, die Frage nach dem Warum, die musst du für dich nicht stellen. Ganz viele Menschen stellen die nicht. Aber wenn du sie für dich nicht stellst, dann lebst du eben einfach ohne die Frage zu stellen. Erstickst du vielleicht völlig im Was oder im Wie. Kann man ja alles machen. Aber nimm dir die Zeit für dich, die Frage nach dem Warum zu stellen. Und du wirst, glaube ich, besser im Was und im Wie unterwegs sein. Zufriedener und erfüllter mit dem, was du tust. Ansonsten machst du halt, was du machst. Na, jetzt muss ich einen Teil überspringen, ansonsten wird das lang. Wir können Menschen nicht verändern, auch nicht andere Menschen. Aber wir können ihnen leidenschaftliche Vorbilder sein, Beispiele sein. Und wir können auch übrigens nicht nur dann gute Erfahrungen machen, wenn wir das Warum für uns wirklich sauber ergründet haben. Es geht auch ansonsten. Wir müssen nicht alles durchdenken. Manche Dinge dürfen uns auch einfach einholen im Leben. Aber ich bin ein Mensch, sorry, ich bin auch ein bisschen intellektuell, was das angeht. Ich durchdenke die Dinge gerne. Ich weiß gerne für mich, warum ich was mache. Im Glauben gibt es auch Dinge, die können wir nicht durchdringen. Gott selber zum Beispiel können wir nicht durchdringen. Das ist das Problem, was Hiob hat. Alle fragen immer, warum? Und Gott gibt keine Antwort. Wir können Gott nicht durchdringen. Aber unsere eigene Motivation, warum tue ich das? Oder warum tue ich das nicht? Warum glaube ich oder warum glaube ich nicht? Wie glaube ich? Dann davon abgeleitet. Das können wir durchdringen. Und das scheint mir auch Gutes zu tun. Weil es alle Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Die Frage nach deinem Leben, nach deiner Zeit und Hobbyplanung, nach der ersten Geige in deinem Leben. Ich habe euch einen einigermaßen erstaunlichen Text dazu mitgebracht, der mir wichtig ist, aber der vielleicht jetzt nicht auf den allerersten Blick das ist, was ich heranziehen würde, wenn ich nach dem Warum des Glaubens fragen würde. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Sieh da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Es gibt ganz viele mögliche Szenen unseres Lebens. So diese Rahmenhandlung, das große Bühnenbild, in dem dein Leben aufgeführt wird. In dem du dich selbst auch inszenierst und wiederfindest, wer du bist. Für mich ist diese Szene hier eine ernstzunehmende Vorstellung des Regisseurs. Da tritt Gott vor die Kulissen. Wenn ihr mal bei einer Daniere wart, einer letzten Aufführung, dann wisst ihr, dass es da am Ende der Regisseur auf die Bühne kommt. Vielleicht nicht überall, ich weiß es nicht. Im Theater ist es typischerweise so. Und da wird plötzlich ein Blick hinter die Kulissen möglich. Auf die Realität hinter dem Schein. Und hier Offenbarung 21 öffnet genau dieses Fenster. Da tritt plötzlich der Regisseur auf die Bühne. Nochmal. Quasi ein letztes Mal, Daniere. Die Welt kommt zu ihrem Abschluss. Gott muss die zentrale Rolle im Leben von Menschen übernehmen, weil er Autor der Welt ist. Ohne ihn ist die Existenz der Menschheit nicht zu erklären. Da kannst du anderer Meinung sein, das ist meine Überzeugung. Und das ist meine Motivation. Ohne ihn ist die Existenz der Menschheit nicht zu erklären. Und wenn die Welt eine Bühne ist, dann ist er der Regisseur. Unser Leben ist ein Teil einer größeren Geschichte und einer größeren Perspektive. Das ist die Linie, die Bibel aufmacht. Da gibt es ganz viele Worte dafür, Heilsgeschichte zum Beispiel, den Weg, den Gott mit seinen Menschen geht. Und es macht schon deutlich, es ist eine Geschichte. Es steht ein größerer, ein höherer dahinter. Es reicht eben nicht, sich innerhalb dieser Geschichte zu bewegen, sondern es gibt ein großes Ganzes. Und das beginnt bei der Schaffung der Welt. Da ist es mir tatsächlich relativ egal, wie ganz genau du die denkst. Was für mich wichtig ist, ist die Frage: Steht am Anfang Gott? Ist es seine Geschichte? Das wäre nämlich meine Rahmenhandlung. Gott, seine Geschichte. Es beginnt bei der Schaffung der Welt und es zieht sich durch die Geschichte, durch die Heilsgeschichte und es wird einmünden in Gottes Reich. Alles ist, weil Gott ist. Alles ist, weil Gott ist. Alles ist, weil Gott ist und er ist der Beste in allem. Davon bin ich überzeugt. So, wer könnte besser sein als der Regisseur von dem Ding? Also, wenn ich eine Frage habe, dann wende ich mich doch an denjenigen, der die meiste Ahnung hat. Alles ist von ihm und alles hat in ihm sein Ziel. Anfang und Ende. In ihm leben, weben und sind wir, so beschreibt Paulus, als es versucht, den Griechen näher zu bringen. Der Mensch braucht Gott, um Mensch zu sein. Wir können nur wissen, wer wir sind, wenn wir verstehen, wer Gott ist. Wir können nur wissen, wer wir sind, wenn wir verstehen, dass wir Geschöpfe im Gegenüber zum Schöpfer sind. Wir brauchen das übrigens nicht, um zu leben. Wir können auch leben ohne das. Aber dann leben wir an diesem Warum vorbei. Also alles kommt von ihm und alles hat in ihm sein Ziel. Und wir leben in der Welt, wir befinden uns also in seiner Geschichte. Und Wissenschaft zum Beispiel denkt dem eigentlich immer nur nach. Indem sie die Frage nach dem Warum, nach den Gesetzmäßigkeiten innerhalb dieser Geschichte stellt. Und damit Dinge von dem aufdeckt, die uns staunen lassen. Wo ich sagen würde, wow, wie großartig hat Gott diese Welt gemacht. Medizin entdeckt Prinzipien und wendet sie an, die Gott angelegt hat. Deshalb ist Medizin auch nicht als solche per se böse. Weil sie Teil von Gottes Schöpfung ist. Mathematik entdeckt Regeln und Prinzipien, nach denen sich verlässliche Aussagen treffen lassen, behaupten zumindest die Mathematiker, ich bin keiner. Und versuchen damit möglichst gut Realität zu beschreiben. Und damit ist die Mathematik eine Sprache, die versucht, Schöpfung abzubilden am Ende. Das ist die Wahrheit, die die Bibel beschreibt. Deshalb gibt es auch keinen sinnvollen, gottfreien Raum. Den gibt es schlicht nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, sich von Gott loszusagen. Das sehen wir bei Adam und Eva. Aber es gibt ein viel markanteres Bild, und das kennt ihr auch, ich habe auch schon drüber gepredigt, ich bemühe es hier trotzdem wieder, der verlorene Sohn. Da ist ein Sohn im Orient und er bittet seinen Vater, er möge ihm das Erbe vorzeitig aushändigen. Das ist mindestens so, als würde man dasselbe bei uns machen. Ich weiß nicht, wie deine Eltern reagieren würden, wenn du hingehen würdest und sagen würdest, die Hälfte von dem, was ihr habt, gehört doch eigentlich mir. Ich weiß, ihr habt ein schönes Haus, ich hätte das jetzt gern. Damals und in dieser Gesellschaft absolut unerhört. Der Sohn sagt im Prinzip seinem Vater, du bist für mich gestorben. Ist übrigens, glaube ich, heute auch nicht so anders. Also wenn es immer bemüht wird von Auslegern, das war damals so, das ist heute doch genauso. Wenn du deinem Vater hingehst und sagst, komm, brauche ich jetzt, zahl's mir bitte. Kann sein, er hat es auf der hohen Kante und sagt, das kann ich machen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt sensibel. Aber wenn er es nicht auf der hohen Kante hat, dann heißt das doch de facto, ich hätte gerne, was du hast, aber du bist mir egal. Und dann zieht er los. Das Erbe, das wir uns vom Vater haben auszahlen lassen, ist unser Leben. Wir brauchen Gott immer noch, um ohne ihn zu leben. Es geht eben nicht anders. Diese Situation ist hochparadox und sie funktioniert eben nur deshalb, und das beschreibt Jesus, genau das beschreibt er ja in dieser Geschichte, weil Gott der liebende Vater ist, der den Sohn gehen lässt. Weil Gott der liebende Vater ist, der den Sohn gehen lässt. So, das ist unsere Geschichte hinter unserer Geschichte. So nennt es Lothar Kraus. Ich bemühe ihn an der Stelle einfach nochmal. Das ist der Blick hinter die Kulissen der Welt, den Jesus hier gewährt. Das ist übrigens das, was Jesus ganz oft tut, wenn er Gleichnisse erzählt. Dann gewährt er einen Blick hinter die Kulissen der Welt. Deshalb müssen wir auch aufpassen, dass wir, also Gleichnisse funktionieren, die haben immer ihre Chance und ihre Grenze. Irgendwo haben wir auch wieder die Grenze eines Gleichnisses erreicht, weil Jesus versucht, mit menschlichen Worten das zu beschreiben, was nicht in menschliche Worte zu fassen ist. Er versucht, mit menschlichen Beispielen das zu fassen für uns, was sich menschlich nicht ganz fassen lässt. Und hier beschreibt er einen Gott, der bereit ist, seine Geschöpfe ziehen zu lassen und ihnen auch dieses Erbe mitzugeben. So, und ab diesem Punkt sind unsere eigenen Rahmenhandlungen und unsere eigene Deutung für unser Leben natürlich möglich. Gar kein Problem. So, und eine Rahmenhandlung, die halt ganz oft vorkommt, glaube ich, ist, ich mache mir im Prinzip gar keine Gedanken darüber, ich stelle die Frage nach dem Warum erst gar nicht, sondern ich schaue einfach, was für mich drin ist. Und diese Rahmenhandlung ist vollkommen nachvollziehbar, wenn ich davon ausgehe, dass mit dem Tod alles endet. So. Oder eine andere, kennt ich auch bei mir aus dem Familienkontext, kennt ihr vielleicht auch. Ist so eine Rahmenhandlung, die am Ende so ungefähr heißt, es geht um mich und meine Lieben. Das kannst du dann auch nochmal ein bisschen noch liebevoller verpacken. Am Ende geht es um Liebe zum Beispiel. Oder am Ende geht es um Beziehungen. Das könnte auch so ein Glaubenssatz hinter einem Leben sein. Und je nachdem, was für einen Glaubenssatz hinter deinem Leben stehst, wirst du dich entsprechend entscheiden. Lebst du anders? Wirst du die großen Weichen deines Lebens nun mal anders stellen? Deshalb ist meine Rahmengeschichte die eines Gottes, den es gibt. Die eines Gottes, den es gibt. Deshalb steckt im Glaube auch ganz viel Entscheidung. Nochmal, wir sind eine Freikirche. Es braucht manchmal eine mutige Entscheidung zu sagen, ja, ich vertraue mich diesem Gott an, der mich kennt. Woher weiß ich das? Ich habe Kontakt zu ihm. Ich bete. Ich kenne ihn auch. Ich sehe ihn, wie er ist in der Bibel und im persönlichen Kontakt. Das kann ich aber natürlich erst in dem Moment merken, in dem ich mit ihm unterwegs bin, in dem ich mich darauf einlasse. Ein Gott, der will, dass mein Leben gelingt. Klammer auf gelingen heißt nicht, mir scheint immer die Sonne aus dem Hintern. Aber das heißt, ich habe einen Platz in dieser großen Rahmenhandlung. Gott weist mir diesen Platz zu, er ist der Regisseur. Und der will, davon bin ich auch überzeugt, dass du aufblühst und zum Segen für andere wirst. Nochmal, aufblühen heißt nicht, dass alles so nett wird, wie es irgendjemand anderes sich in seiner Rahmenhandlung vorstellt. Also, dass du plötzlich Millionär wirst, weil das ist ja Teil des Konzeptes oder so. Sondern, dass du diesen Platz einnehmen darfst, den Gott für dich hat. Und um dahin zu kommen, beschenkt er uns mit Leitlinien und Regeln. Beschenkt er uns mit Gaben und mit Talenten. Und mit seinem Heiligen Geist. Als Gott, der bei uns ist und uns leiten möchte. Und das Ganze läuft auf Gemeinschaft hin. Warum? Weil Gott es von Anfang an so angelegt hat. Ein Mensch, nicht gut, dass der Mensch alleine ist, zweiter Mensch dazu. Aber auch nicht gut, dass diese zwei Menschen alleine sind, sondern Beziehung mit Gott. Und das Ganze läuft eben auch wieder genau auf dieses Ziel hin. Und das ist wieder das, was wir in Offenbarung 21 sehen. Gott fängt nicht irgendwas an und fragt dann nicht mehr nach dem Warum. Sondern wir können das Ding vom Ende her anschauen. Wir können den Lauf der Welt vom Ende her anschauen. Und in Offenbarung 21 läuft es wieder genau darauf hin. Gemeinschaft mit Gott. Offenbarung 21 beschreibt nicht, übrigens nicht, dass wir alle in den Himmel kommen. Ist euch das aufgefallen? Sonst müsst ihr es nochmal lesen. Offenbarung 21 beschreibt nicht, dass wir alle in den Himmel kommen, sondern Gott kommt zu uns. Das ist eigentlich auch das, was Adam und Eva im Garten Eden erfahren. Da sind sie und Gott kommt zu ihnen. Offenbarung 21 beschreibt, dass Gott kommt und dass er die Welt transformieren wird und dass dann sein Reich ganz durchbricht. Das heißt, diese Welt ist nicht in dem Zustand, in dem sie sein sollte. Und darum ist das Herz Gottes schwer. Und diese Transformation, dieser Weg zu diesem Reich Gottes, der passiert eben auch nicht irgendwie, sondern Gott macht das mit uns. Die Zukunft ist angebrochen in der Gemeinde Jesu. Sogar bei uns im Bund. Sogar hier in Schwäbisch Hall. Und wenn ich jetzt wieder auf das Warum schaue, warum machen wir das? Weil Gott hier ist, weil er der Regisseur ist, weil er meine Rahmenhandlung ist. Dann möchte ich als Gemeinde nicht möglichst konfrontativ, ich möchte übrigens auch nicht möglichst stromlinienförmig sein, ich möchte auch nicht möglichst modern sein oder möglichst cool oder möglichst sonst irgendwas, sondern es gibt eine Rahmenhandlung, für die es sich lohnt, dass ich meine Kraft einsetze. Und das ist das durchbrechende Reich Gottes. Also wenn diese Dinge helfen, dass das Reich Gottes hier bei uns durchbricht, dann sind sie gut. Aber zunächst ist die Gemeinde ein Ort für alle Menschen, weil Gott alle Menschen liebt. Wir alle werden sein Volk. Und wir sind berufen, Gottes Botschafter zu sein. Als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich gemerkt, das ist so eine Art Best-of. Ich springe quer durch alle meine Predigten aus den letzten Jahren. Aus jeder so ein Häppchen. Aber wenn es stimmt, dass es eine Rahmenhandlung gibt und dass Gott einen sehr konkreten Plan mit dieser seiner Welt hat, dann hat das doch einen Einfluss auf mein Warum. Auf mein Woher und Wohin und am Ende auf meinen Tag heute und warum ich hier vorne stehe. Und Gemeinde ist der Ort, an dem diese Vision gerinnt. Also natürlich weiß ich auch, dass das Reich Gottes in dieser Welt noch nicht voll durchbrechen wird. Woher weiß ich, es steht drin, sagt uns Jesus. Er sagt, das ist es noch nicht. Versteift euch nicht drauf und sagt nicht, das ist es schon ganz. Aber es ist angebrochen, es ist nahe herbeigekommen, es ist schon unter euch. In Offenbarung 21, da heißt es dann wird er alle Tränen abwischen. Da sind wir noch nicht, oder? Ich habe es die letzte Woche wieder gemerkt. Weil wir da noch nicht sind, deshalb sterben Menschen noch. Deshalb wird nicht jeder geheilt. Deshalb gibt es noch Schmerz, deshalb gibt es noch Leid, noch Einsamkeit, noch Verdruss, noch Streit. Da, irgendwer hat es bei der Studientagung zitiert und ich fand es stark. Ich weiß nur nicht, wo es herkam. Also Zitat ohne Angabe. Wenn Gott alle Tränen abwischt, dann heißt das, wir werden weinend im Himmel ankommen. Es ist eben noch nicht alles gut. Diese Woche ist Bettina gestorben. Wisst ihr, was ich großartig finde? Dass ich bei ihr diese Rahmenhandlung gesehen habe. Diese Antwort auf das Warum. Weil sie ihren Jesus lieb hatte. Und so bin ich mir sicher, dass sie jetzt bei ihrem Jesus ist. So, dafür lohnt sich's doch. Das ist es doch. Und dass er ihr jetzt persönlich ihre Tränen von der Wange wischt. Werte, Handlungen, Entscheidungen kann ich aus jeder anderen Rahmenhandlung einfach übernehmen. Weil das Interessante ist, diese Frage nach dem Warum, die stellen wir im Alltag nicht. Die ist ja auch nicht sichtbar. Und dass andere Leute mit einer anderen Rahmenhandlung unterwegs sind, heißt nicht, dass sie nicht mit den gleichen Werten wie wir unterwegs sind. Wenn der Rahmen meines Lebens ist, es gibt einen Gott und der will partnerschaftlich mit mir unterwegs sein, dann geht das gar nicht anders, als dass ich diese Fragen vor ihm kläre. Mit ihm zusammen kläre. Sonst verlasse ich meine eigene Rahmenhandlung. Das heißt übrigens trotzdem immer noch nicht, dass grundsätzlich andere Werte oder Handlungen herauskommen müssen. Und das ist wieder der Punkt, wo ein Stück von dem, was bei uns unter der Wasserlinie liegt, unsichtbar wird. Weil die Werte, die rauskommen, sind ganz oft Werte, die andere Menschen auch teilen. Das ist großartig, oder? Gott scheint auch gute Werte in Menschen reinzulegen, die diese Rahmenhandlung nicht ernst nehmen. Stark. Macht es aber manchmal schwieriger. Wenn die alle einfach ganz doof wären, ganz doof, dann wäre es ganz einfach zu sehen, wer Christus und wer nicht. Aber so ist es nicht. Deshalb müssen wir mit unserem Warum auch selber umgehen. Liebe ist zum Beispiel so ein Wert. Der existiert wahrscheinlich in fast allen Rahmenhandlungen. Ist eigentlich mein Mikrofon aus oder klingt es so gut, dass... Habt ihr mich verstanden? Ja. Dann habt ihr Glück gehabt, sonst müsste ich die letzten 20 Minuten nochmal wiederholen. Also muss es auch nicht übertreiben, gell? Ich weiß nicht, wie es im Saal klingt. Ich habe nur gemerkt, ansonsten höre ich immer meinen eigenen Hall. Ich habe ihn plötzlich nicht mehr gehört. Liebe ist ein Konzept, das in fast allen Rahmenhandlungen existiert. Ganz ehrlich, der Mensch ist einfach auf Liebe ausgelegt. Jeder sucht irgendwo Liebe. Aber der Unterschied ist, meine Liebe muss sich von Gott und von seiner Liebe her beschreiben lassen. Weil das ist mein Warum. Das muss bei jemand anderem nicht der Fall sein. Also der Output kann ähnlich aussehen. Manchmal zum Verwechseln ähnlich. Aber das ist für mich nicht relevant. Für mich ist nicht relevant, warum jemand anderes übrigens auch liebevoll reagieren kann. Ja, ich habe mein Warum geklärt. Warum? Weil Gott. Weil er mich zuerst geliebt hat. Der Himmel ist der Ort, an dem Himmel und Erde zusammenkommen, an dem Gott und Mensch zusammenkommen. Kein Ort weit weg. Ich habe gerade gesagt, Offenbarung 21, Gott kommt zu den Menschen irgendwie. Ich bin damit auch noch nicht ganz fertig, aber das scheint jetzt nicht so dieser abstrakte Ort irgendwo zu sein, den die anderen irgendwie Nirvana nennen können oder so, sondern es ist offensichtlich ein sehr handgreiflicher Ort. Eigentlich, so wie es die Bibel beschreibt, auf der Erde. Und Himmel ist der Ort, an dem jetzt schon Gottes Gegenwart sichtbar wird. Im 1. Korintherbrief 3,16, da schreibt Paulus: Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und Himmel, das heißt, Himmel und Erde kommen bereits jetzt an einem Ort zusammen. Das Reich Gottes ist jetzt bereits an einem Ort. Und das ist, wenn du es zulässt, in deinem Herz. In Liebe, in Barmherzigkeit und in Gerechtigkeit. So, wenn das alles richtig und wahr ist, was ich jetzt die letzte halbe Stunde vor mich hin fantasiert habe, dann ist es keine Option, mein Leben vor mich hinzuleben. Für mich. Ist es nicht. Sondern diese Rahmenhandlung, die bestimmt mein ganzes Leben. Sie bestimmt mein Leben. Mein Handeln, mein Denken, meine Werte, das muss ich mir auch immer mal wieder sagen. Weil auch da kann sich ein Was drüber legen. Ich mache Dinge. Und wenn ich die nicht in Abgleich bringe mit meinem Warum, mit meinem Gott, mit meinem Schöpfer, mit meinem Erlöser, dann legt sich da einfach ein Warum drüber. Ein Was drüber. Dann machen wir ganz viele Dinge. Denn auch nicht alles in meinem Leben folgt diesem Warum. Aber an den Stellen, wo ich mir dieses Warum bewusst mache, da merke ich, wie mein Herz sich auf Gott ausrichtet. Und von diesem Warum her wünsche ich mir, dass mein Leben zum Leuchten und zum Glänzen kommt. Dass Gott zum Leuchten und zum Glänzen kommt durch mein Leben. Und dass wir gemeinsam als Gemeinde mit ihm Geschichte schreiben. Und an dieser Stelle braucht es auch irgendwo eine mutige Entscheidung, die wir treffen. Nochmal, wir haben es im Namen doppelt. Wir sind Baptisten, Täufer. In der Taufe steckt diese Entscheidung. Und wir sind Freikirche. Da steckt sie nochmal drin. Also egal, wie wir es drehen und wenden, es braucht eine mutige Entscheidung. Übrigens nicht eine, die einmal getroffen wird, sondern eine, an die wir uns immer wieder erinnern und die wir immer wieder treffen. Deshalb dieses Warum so deutlich. Also ich möchte nicht so tun, als hättet ihr die alle noch nicht getroffen und ich müsste euch erzählen, dass ihr die jetzt treffen müsst, sondern ich möchte euch daran erinnern, dass ihr sie getroffen habt. Das ist die Rahmenhandlung unseres Gottes. Keine geringere. Dafür sind wir Gemeinde. Nicht für irgendwen, nicht ein bisschen, sondern für den Regisseur der Welt. Das ist seine Welt, das ist seine Rahmenhandlung und wir sind in seiner Geschichte. Ich bete mit uns. Heiliger Geist, in allem was und wie, das wir so umwälzen, in unserem persönlichen Alltag, das uns so beschäftigt als Gemeinde, in den Dingen, die wir tun. Bitte ich dich, dass du kommst und dieses Warum ganz tief in mein, ganz tief in unser Herz schreibst. Und dein Geist ist ein Tröster und ein Ermahner. Und so bitte ich dich, dass du uns auch immer wieder ermahnst, dass du uns immer wieder daran erinnerst, diesen Vorhang zur Seite ziehst und uns einen Blick auf dich, auf deine Liebe, auf deine Barmherzigkeit, auf deine Vergebung, auf deine Heiligkeit gewährst. Dass wir sehen dürfen, dass wir geschöpft sind, weil du Schöpfer bist. Und dass wir unser ganzes Was und Wie bei dir beim Vater einordnen dürfen. Was uns immer wieder drauf stößt. In unseren Begegnungen, Beziehungen, in unseren Entscheidungen, die wir treffen. Immer wieder auf dich. Vater, ich weiß, es gibt so viele andere Rahmenhandlungen, so viele andere Möglichkeiten, das Warum des Lebens zu beantworten. Aber es gibt nur eine wahre. Und das bist du. Und so freue ich mich auf den Tag, an dem dieser Vorhang zerreißt. Und du ganz auf die Erde trittst. Nein, der Vorhang zum Allerheiligsten ist bereits zerrissen. Der Weg ist frei. Aber noch ist Gnadenzeit. Und so bitte ich dich, dass du uns zu fröhlichen Tun und fröhlichen Lassern machst. Dass wir nicht zuerst die Frage nach dem Was stellen, sondern zuerst die Frage nach dem Warum. Und lass uns nicht gegenseitig damit auf den Keks gehen, sondern dass wir sie dir stellen. Und du uns hilfst, dass wir uns an dir ausrichten. Amen.